Vielen Dank, Astrid, für die super Einführung. Du hast es einfach schon vorweggenommen. Vortrag GeoServer 3, der große technische Umbau. Ich bin Daniel Koch.
Ich bin Nils Bühner.
Genau, wir sind beide von der Firma Terrestris und beschäftigen uns in der Firma schon seit vielen Jahren mit dem GeoServer, nutzen in unseren Projekten, sind an Entwicklungen, an Workshops etc. beteiligt und wollen euch jetzt heute nochmal so einen kleinen Überblick geben, was ist denn jetzt im GeoServer in dem letzten Jahr passiert und was kommt da jetzt auch in den nächsten Wochen mit dem GeoServer 3. Ganz kurze Agenda, wir zeigen nochmal ganz kurz, für wen der GeoServer vielleicht neu ist, was es überhaupt ist, machen wir ganz kurz. Dann, warum gibt es jetzt eine neue Version, warum kommt der GeoServer 3? Wollen so ein bisschen die Historie beleuchten, wie kam es denn dazu, was ist passiert, wie wurde das Financing geregelt zum Beispiel? Dann natürlich ganz konkret, was ist denn überhaupt neu an dem GeoServer 3? Was sind die Migrationsstrategien, die man fahren kann, fahren muss, wenn man denn den GeoServer schon einsetzt und von Version 2 auf 3 aktualisieren möchte? Und dann noch so ein kleiner Punkt, was denn wirklich neu ist, warum das dann nochmal so separat kommt, sehen wir dann später, bevor wir dann zu einem Fazit kommen. Der GeoServer ganz, ganz kurz im Überblick, vielleicht einmal ganz kurz Hand hoch, wer nutzt den GeoServer, hat ihn schon mal genutzt, kennt ihn? Ah, das ist super, das sind sehr viele Hände, sehr, sehr toll. GeoServer ist eine Open Source, offensichtlich Server für Geodaten, der ist in Java geschrieben und ist eine Referenzimplementierung für diverse OGC-Standards, brauche ich jetzt nicht alle vorlesen. Eine Stärke des GeoServers ist, dass er eine Nutzeroberfläche hat, eine webbasierte Nutzeroberfläche, das heißt, er ist im Prinzip durch den Browser voll konfigurierbar für die Anlage von Layern etc. pp. Er hat auch eine REST API, das bedeutet, er kann dann im Prinzip auch unabhängig von einer Oberfläche in Automatisierungspipelines etc. pp. Sehr, sehr gut integriert werden und benutzt werden. Er hat eine sehr modulare Struktur, das bedeutet, es gibt einfache Möglichkeiten, Plugins zu installieren, die es schon gibt, aber entsprechend auch selber zu implementieren, wenn man das denn möchte. Und natürlich gibt es eine entsprechend große Community des GeoServers, der ist einfach auch schon ein paar Jahre in Nutzung am Markt, sage ich mal. Es gibt eine sehr umfangreiche Dokumentation, es gibt Discords, es gibt Mailinglisten etc. pp., wo man auf entsprechende Support zurückgreifen kann. Das nochmal ganz kurz. Eine der absoluten Stärken vom GeoServer ist, dass er verschiedene Geodaten-Input-Formate lesen kann. Das sieht man hier auf der linken Seite. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Perfekt. Und der GeoServer im Prinzip jetzt über entsprechende Serialisierungsmechanismen verschiedene Formate ausgeben kann, standardisiert über standardisierte Schnittstelle, WMS, WFS etc. pp., die entsprechenden Formate ausgeben kann. Deswegen wird er wahrscheinlich auch hier in dieser Runde so viel genutzt.
Genau, vielen Dank für diese Einführung. Ich mache weiter, werde am Ende nochmal an Daniel zurückgeben und würde an der Stelle jetzt mal erzählen, warum überhaupt dieses Update GeoServer 3 und dann auch auf diese ganzen Aspekte eingehen. Vielleicht einleitend ein paar Worte zu der Versionierung des GeoServers. Ich habe jetzt seit über 10 Jahren mit dem GeoServer zu tun und das war immer der GeoServer 2. Es ist beim GeoServer nicht so, dass er, wie man das heutzutage von Softwarebibliotheken üblicherweise kennt, diese semantische Versionierung hat mit diesen 3 Leveln. Also die gibt es beim GeoServer zwar auch, aber der GeoServer hat feste Release-Zyklen und das findet alle 2 Monate ungefähr statt. Und gleichzeitig gibt es da noch so 2 Zweige, Branches, die quasi so eine Stable-Version immer anbieten und eine Maintenance-Version. Und der GeoServer 3 ist letztendlich ein sehr, sehr großer technischer Umbau, also vor allem in diesem technischen Unterbau und technische Modernisierung. Das heißt, es ist kein klassisches Feature-Release, sondern wirklich ein Plattform-Upgrade, um das Ganze zukunftsfähig zu machen. Und der GeoServer ist in Java geschrieben, wie Daniel gerade schon sagte, und dort wird eine Bibliothek, die heißt Spring, eingesetzt, die sehr zentral ist, sehr viele Aspekte abdeckt. Und es ist so, dass dieser Long Time Support für diese Spring Version 5, die jetzt lange im GeoServer genutzt wurde, im letzten Jahr ausgelaufen ist. Und das ist eigentlich der Auslöser für dieses Update, weil infolge dieser Notwendigkeit, dass man diese Migration zu einer neueren Spring Version machen musste, da hängen dann viele Dinge dran, wie wir gleich sehen werden, auf unterschiedlichen Ebenen. Und um einfach für die Zukunft gerüstet zu sein, war dieses Update jetzt nötig. Wenn man es hart formulieren will, ging es da theoretisch auch schon wirklich um die Existenz des GeoServers, denn große Konzerne, aber im Grunde auch natürlich jeder, der den GeoServer benutzt, will natürlich diese Sicherheitsupdates haben. Und wenn man jetzt eine Bibliothek einsetzt, für die es keinen Support mehr gibt, dann ist es natürlich logisch, dann muss dieses Update passieren mit entsprechender Komplexität jetzt hier in diesem Projekt. Es kommen so ein paar Folien, die das einfach mal so chronologisch jetzt zeigen, wann da was passiert ist. Es gab nämlich ein Crowdfunding hier. Dieses Crowdfunding wurde im Grunde von drei Firmen, da kommt gleich auch noch eine Folie, wo man das sehen kann, ins Leben gerufen. In jeder dieser Firmen sitzen Kernentwickler des Geo-Servers, die das Projekt gut genug kennen und über Jahre gesteuert haben, entwickelt haben. Und genau, das ist im September 24 passiert. Und es gab ein Finanzierungsziel von grob 500.000 Euro, also wirklich nicht wenig. Das war das Ziel. Und dieses Ziel wurde dann auch nach wenigen Monaten tatsächlich schon fast erreicht. Da war man schon nach 3-4 Monaten bei 80%, weil es wohl auch eine sehr generöse Spende, Einzelspende von 100.000 Euro gab. Ich habe jetzt in dem Blog nicht sehen können, wer das war. Aber vielen Dank an die Stelle, wer auch immer das war. Und genau, es ist auch so, dass wir jetzt das quasi aus der Community-Sicht hier berichten. Es ist nicht so, dass wir da tief involviert gewesen wären bei dieser Entwicklung jetzt an der Stelle. Deswegen ja, wir berichten einfach so aus Community-Sicht, was passiert ist. Und diese Screenshots hier, die kommen im Grunde aus der aus dem GeoServer-Blog, sage ich mal. Das Finanzierungsziel, also das ambitionierte Finanzierungsziel von 500.000 Euro, wurde dann im Mai 25 schon erreicht. Sogar übertroffen. Und hier sieht man das nochmal zusammengefasst. Dieses Ziel, was man sich gesteckt hat, waren diese 550.000 Euro. Und diese drei Unternehmen, Camp2Camp, GeoSolutions, GeoCut, haben quasi jeweils so 50.000 Euro schon mal hingelegt. Ich vermute nicht, dass da wirklich Geld geflossen ist, sondern man hat die Ressourcen quasi, die Entwickler an der Stelle bereitgestellt, das zu machen. Das war der Startschuss und dann haben sich im Laufe der Zeit ja viele Sponsoren gefunden, glücklicherweise, die hier zu sehen sind. Es gab auch Einzelpersonen, die gespendet haben, die sind hier unten gelistet. An der Stelle vielen Dank an diese Konzerne, Unternehmen und auch Einzelpersonen, die das ermöglicht haben. Denn es kam dann infolge dieser Finanzierung, die da gewährleistet war, zu einem Codesprint im Oktober jetzt im Herbst in Italien, wo sich nicht Dutzende Leute, aber eine Handvoll Leute, sag ich mal, getroffen haben aus diesen drei Konzernen plus vielleicht noch ein bisschen drumherum, um diese sehr ambitionierten Ziele zu erreichen. Und ich werde dann jetzt an der Stelle kurz noch, hier sieht man nochmal zusammengefasst, was wann so passiert ist. Es gab noch so einen Final Call, es tauchte eben nicht auf, ist im Grunde jetzt die Zusammenfassung der vorherigen Folien. Und man sieht es jetzt hier auch das erste Mal, im April, ich glaube am 15. April, das ist jetzt angekündigt, wird es den GeoServer 3 dann auch tatsächlich geben. Das heißt, das, was man sich da vorgenommen hat, das hat alles geklappt. Das war aber tatsächlich nicht trivial, was da passieren musste. Man sieht hier so ein Bild, was ich mir auch aus der GeoServer-Seite einfach genommen habe. Und das geht jetzt hier gar nicht um die Details, das soll nur veranschaulichen. Es gibt viele Module, die da natürlich, oder viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Und man musste zwingend an verschiedenen Stellen Dinge aktualisieren und anpassen und das sicherstellen, dass weiterhin natürlich alles funktioniert, wie man das vorher kannte. Und um das nochmal zu verdeutlichen, vielleicht, es geht hier wirklich um den kompletten technischen Unterbau, ausgelöst durch dieses Spring Update. Da kommt gleich auch noch eine Folie zu. Man hat sich dann einen Plan erstellt, im Grunde wie in so einem Projekt mit Milestones, und um dann schrittweise in einer sinnvollen Herangehensweise die Dinge nach und nach zu aktualisieren. Und Auslöser des Ganzen, wie gesagt, war das Spring Framework. Das ist eine sehr zentrale Bibliothek, die der GeoServer einsetzt, die unterschiedliche Aspekte abdeckt bis hin zur Security. Und es war halt irgendwann klar, dass es für diese Version 5 von Spring einfach keine Unterstützung mehr geben wird. Man musste das Upgrade auf Spring 6 bzw. inzwischen schon Spring 7 machen. Und daran hängen dann wieder unterschiedliche Dinge, die implizit sich daraus ergeben haben. Unten sieht man jetzt nur exemplarisch eine sehr triviale Geschichte, dass im Code an vielen Stellen Paketnamen im Grunde nur angepasst werden mussten. Aber das ist sicherlich somit das Einfachste gewesen. Das ist eigentlich meine Lieblingsfolie jetzt hier von dem Vortrag. Die Spring-Lawine habe ich das mal genannt. Auslöser, wie gesagt, dieses Spring-Framework, und daran hängen direkt drei Konsequenzen, und an diesen Konsequenzen hängen direkt wieder weitere Konsequenzen. Das heißt, man musste, wenn man das Spring Framework upgradet, auch dafür sorgen, dass das Ganze auf Java 17 beispielsweise läuft. Das wiederum hatte dann auf so eine Bildverarbeitungsbibliothek Auswirkungen. Spring Security ist ein Teil des Spring Frameworks, musste entsprechend auch hochgezogen werden mit Anpassungen an verschiedenen Stellen, hatte sehr konkrete Auswirkungen auch auf Extensions des Geo-Servers im Sicherheitsbereich, die für einige dann auch relevant sind, und auch in der Oberflächenbibliothek, das ist Wicket, oder dem zugrunde liegenden Web-Applikations-Server Tomcat oder Jetty in der Regel, musste man das, diese Kompatibilität halt dann herstellen. Ich habe jetzt für jeden dieser Aspekte kurz eine Folie. Bisher oder in der Vergangenheit war immer Java 11 die Minimalanforderung, in Zukunft ist das Java 17. Das wiederum impliziert, dass die Web-UI-Bibliothek auch auf Wicket 10 zum Beispiel dann mindestens geupgradet werden muss. Und ja, im Grunde, glaube ich, ist das Problem klar gewesen oder hat jetzt hoffentlich jeder verstanden, dass das einfach so eine Lawine da losgetreten wurde mit dem Update dieser einen sehr zentralen, wichtigen Bibliothek. Auch das hier ist eine sehr schöne Geschichte. Es wurde im Geo-Server eine sehr veraltete Bibliothek, die wohl sehr gut funktioniert hat, weiterhin für Bildverarbeitung genutzt. Ja, beim WMS-Getmap werden natürlich Bilder erzeugt, das heißt, irgendwo müssen Bilder gerendert werden. Und dieses Java Advanced Imaging hatte tatsächlich vor 20 Jahren seine letzte Aktualisierung, und einer der Kernentwickler, Jody Garnett vom Geo-Server, hat dann einfach mal Oracle kontaktiert und gefragt, könnt ihr uns nicht irgendwie das mal geben, damit wir das Open Source machen können, und das haben sie tatsächlich gemacht, was jetzt sehr, sehr wichtig und hilfreich auch war für das Projekt, denn daraus ist jetzt quasi das Open Source Projekt Imagine, vermutlich spricht man es aus, entstanden. Sehr jung und frisch, ist in weiten Teilen einfach diese veraltete Bibliothek, die man aber jetzt als Open Source Projekt aktualisieren kann, optimieren kann und vor allem kompatibel machen kann zu den ganzen Rahmenbedingungen, die nötig sind, Java 17 beispielsweise. Genau, sehr schöne Geschichte an der Stelle. Und ja, Spring Security hatte ich eben schon erwähnt, auch dieser Sicherheitsaspekt natürlich gerade in Großkonzernen sehr wichtig. Führte sehr konkret zur Inkompatibilität einer Extension, dieser OAuth2-Extension. Es gibt jetzt aber Lösungen dafür, nämlich letztendlich die OpenID Connect-Erweiterung ist das, was man da in Zukunft einsetzen muss. Das ist jetzt meine letzte Folie, bevor ich dann an Daniel zurückgeben werde, der dann ganz konkret erzählen wird, was das jetzt bedeutet, wenn man migrieren möchte. Diese Folie zeigt nochmal ganz schön im Überblick, orange jetzt markiert, immer wann welche Änderung schon passiert ist. Das heißt, in den jetzt vorliegenden aktuellen Versionen 2.28.3 seit letzter Woche sind gewisse Teile schon passiert. Das heißt, da ist jetzt die Minimalvoraussetzung schon ein Java 17 und es wird auch diese neue Open-Source-Bibliothek Imagine schon genutzt statt der alten Variante. Zwingenderweise nötig, weil, wie gesagt, jetzt Java 17. Und wenn der Geo-Server dann nächsten Monat rauskommt, dann ja, werden auch diese zentralen Updates dann integriert sein. Genau, und auch die Oberflächenbibliothek Wicket 10. Ich gebe zurück an Daniel. Vielen Dank.
Danke. Wer das jetzt so ein bisschen aufmerksam verfolgt hat, wird gesehen haben, da sind so ein paar zentrale Abhängigkeiten drin, die vielleicht auch für den Betrieb vom Geo-Server durchaus relevant sind, weil man sie auch selber pflegt. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, okay, was muss man jetzt beachten, wenn man jetzt in Kürze auf den Geo-Server 3 updaten möchte? Das würden wir auch erstmal empfehlen. Insbesondere durch das Update auf Java 17 wird logischerweise auch Java 17 für die Laufzeit benötigt. Wer also noch nicht auf Java 17 ist, sollte das tun. Gleiches gilt für den Surfland-Container. Da wird jetzt im Prinzip ab der Version 3 der Tomcat 10 Plus bzw. mindestens Jetty 11 erforderlich sein. Alle anderen Sachen sind tatsächlich für den normalen Betrieb, wir kommen gleich noch ein bisschen zu, vermutlich erstmal gar nicht so relevant. Das bedeutet, das Spring Update oder auch das Java Update intern oder auch das Ersetzen der Advanced Imaging Bibliothek sind im Geo-Server intern passiert und erfordern eigentlich für den Update gar keine großen Nacharbeiten. Es sei denn, es gibt eigenen Plugin-Code, eigene WPS-Extensions oder eigene WPS-Prozesse, wie auch immer. Die müssen natürlich intern nachgezogen werden. Genau, ganz entscheidend jetzt aber im konkreten Betrieb. So viel wird sich da vermutlich gar nicht ändern. Denn wer den Geo-Server kennt, wer den vielleicht auch schon mal gebackupt hat oder auch sich so ein bisschen mit dem intern beschäftigt hat, kennt das Data Directory, das Datenverzeichnis, in dem der Geo-Server seine Konfigurationen ablegt, Workspace etc. pp. Die Struktur bleibt beim Geo-Server 3 identisch zu Version 2. Das heißt, da ändert sich an der Stelle überhaupt gar nichts, außer vielleicht minimale Konfigurationselemente, aber im Grunde ist die Struktur voll kompatibel. Gleiches gilt für etwaige Umgebungsvariablen, die man in seiner Umgebung gesetzt hat. Auch diese bleiben kompatibel, da gibt es keine Änderungen. Es gibt streng genommen zwei neue, aber das ist jetzt erstmal egal. Und das Gleiche gilt auch für die entsprechenden APIs, die consumer-faced sind. Das heißt, die OGC-Dienste, daran ändert sich logischerweise auch nichts, die sind ja standardisiert. Und bei den Rest-API des Geo-Servers ist es ähnlich. Da mag es vielleicht noch eine minimale Änderung geben, aber auch die ist backwards-kompatibel. An sich sind alle Pfade identisch, sodass also, wenn man den Geo-Server mit Rest schon in Automatisierungspipelines verwendet, gibt es da auch keine massiven Änderungen, die aktuell zu erwarten sind. Wir haben da hier, werde ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber nochmal so eine kleine Checkliste angelegt. Also das kann man sich dann vielleicht dann irgendwie mal neben den Rechner legen, wenn man dann die Migration angehen möchte. Ganz entscheidend sind bei den ersten zwei Punkten diese Sternchen. Wenn man also den Geo-Server, sage ich mal, nativ installiert, eine klassische WAR-File-Installation, der eine wird das noch kennen, vielleicht nutzt das auch ein anderer, dann sind diese Punkte relevant. Wenn man allerdings natürlich schon zum Beispiel das Official Docker Image verwendet oder verwenden möchte, würden wir das an der Stelle empfehlen. Da sind die Sachen nämlich schon integriert. Das heißt, dann aktualisiert man ausschließlich den Container bzw. das Image in seiner Umgebung, im Helmchart oder wo auch immer. Und dann muss man sich auch darum eigentlich gar nicht kümmern. Das heißt, dann ist das Upgrade vermutlich relativ seamless. Es gibt, wie gesagt, so ein paar Ausnahmen oder eine größere Ausnahme, das ist ein Plugin, das OAuth2-Plugin oder auch das KeyClock-Plugin, das sind zwei verschiedene. Die fliegen jetzt mit der Version 3 raus, da gibt es aber ein Ersatz-Plugin. Das heißt, das hätte dann tatsächlich etwas manuelle Nacharbeit zur Folge. Das waren jetzt interne Änderungen, haben gesagt, okay, so viel ändert sich eigentlich gar nichts, und auch für die Migration, das klappt alles ganz gut. Aber das kann doch nicht sein. Wir haben die Geo-Server Version 3, da muss doch noch so ein bisschen Bell und Whistle dran sein. Ja, ein paar Sachen sind tatsächlich auch dran. Es gibt zum Beispiel ein neues UI-Setting, in dem man die Course-Settings, Access Allow Origin Header, jeder hat damit schon mal zu kämpfen gehabt, nativ in der Oberfläche konfigurieren kann. Das ist eine ganz nette Sache. Die Dokumentation ist schon überarbeitet worden. Die wird also quasi, die Inhalte bleiben natürlich die gleichen, gar keine Frage. Aber das Layout, die Durchsuchbarkeit entsprechend wurde komplett überarbeitet. Die werden jetzt mit MK-Docs erstellt. Kann man jetzt auch schon reingucken. Hier unten haben wir mal die entsprechende URL verlinkt. Kann man gerne jetzt auch schon mal draufschauen. Macht die Durchsuchbarkeit, die Lesbarkeit der Dokumentation einfach um einiges angenehmer, weil die aktuelle eben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und auch die Mitarbeit an der Dokumentation, so hoffen wir, etwas vereinfacht wird. Und vielleicht noch so als kleines Highlight, das war eigentlich für das originäre Geo-Server 3 Release noch gar nicht so per se fest geplant, aber es gibt ein neues Theme für die UI des Geo-Servers, die so ein bisschen eher an moderneren Erwartungen an so eine UI auch einfach angeknüpft ist. Das heißt, es gibt Support für mobile Geräte, das heißt, das macht man unterwegs jetzt vielleicht nicht so häufig, dass man einen Layer anlegt, aber mit diesem Theme klappt das ein bisschen. Er ist auch einfacher themebar, wenn man das zum Beispiel jetzt integriert haben möchte in sein Corporate Design, geht das hiermit so ein bisschen besser, da sind CSS-Variablen drin und so weiter und so fort. Das ist aber wirklich in Anführungszeichen nur ein Theme. Das bedeutet, die Struktur und auch die Inhalte der Oberfläche, die bleiben gleich. Die Anordnung ist ein bisschen anders. Mal so ein, zwei Eindrücke, wie das dann jetzt aussieht. Aktuell, das wird sich vielleicht noch bis zum 15. noch marginal ändern, aber schon mal so ein erster Eindruck. Gerade die Startseite, die kennt man. Und die Hauptänderung ist eigentlich, dass diese Menüleiste quasi von der linken Seite in den Header gewandert ist. Aber sonst hat sich da eigentlich gar nicht so viel geändert. Das ist ein klassisches Bootstrap-Layout, das kennt man vielleicht von der einen oder anderen Stelle auch. Die Vorschau ist jetzt auch etwas überarbeitet worden, etwas mehr seamless fühlt sich das Ganze jetzt an. Das ist noch in der Umsetzung, aber wir hoffen, dass das auch einfach bis zum Release stattfinden kann, dass auch ARM-Prozessoren mit so Umgebungen unterstützt werden im Docker-Image. Die Site-Zertifizierung ist wiederhergestellt, so am Rande noch, das ist ein ganz spannender Punkt. Und da kommen wir auch schon zum Fazit, also der Geo-Server 3 die Ursache ist quasi eine technisch notwendige Modernisierung der absoluten Basisbibliotheken, um damit eine solide technische Basis für die nächsten Jahre, Dekaden, wie auch immer, zu legen. Und ganz wichtig, wir vermuten, das sind auch unsere ersten Tests, die Migration in einem Standard-Setup des Geoservers ohne viele eigene Erweiterungen ist vermutlich relativ unproblematisch. DataDirect bleibt kompatibel. Es gibt OpenRewrite, der ein oder andere Java-Dev in der Runde mag das vielleicht kennen, ist eine Möglichkeit, auch gewisse Java-Updates in seiner Codebasis zu automatisieren. Und genau, Community lässt ihn auf Hochtouren. Und angekündigt, das Release ist für den 15. April, also in knapp 3 Wochen. Und dann sind wir fertig. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Fragen.
Ja, herzlichen Dank für den tollen Überblick. Das hat auf jeden Fall schon die Vorfreude geweckt und so lang ist es ja nicht mehr. Ich kann schon vorwegnehmen, es gibt sehr, sehr viele Fragen. Mal gucken. Legen wir los. Die erste ist GeoStyler. Das ist ja auch ein Projekt, wo ihr beteiligt seid. Wird GeoStyler wieder als offizielles Plugin via GeoServer Download Repository bereitgestellt werden?
Also wir werden auf jeden Fall versuchen, natürlich das Plugin auch für die GeoServer 3 Version kompatibel zu machen. Das ist jetzt aktuell noch nicht der Fall. Aktuell ist es tatsächlich auch so, dass das Plugin quasi in einer anderen Stelle herunterladbar ist. Und das wird vermutlich auch so bleiben, zumindest gibt es aktuell noch keine anderen Pläne.
Okay, gut. Habt ihr einen Überblick über die Community-Plugins, wie da der Stand ist, ob da schon viele fit sind für die neue Version oder?
Ja, die meisten sind fit dafür. Ja. Nicht alle, aber.
Also es ist ja im GeoServer so, es gibt diese Stable Extensions, da würde ich jetzt sagen, das ist gesichert. Die Community Extensions, die sind quasi in der Regel funktional, aber auch nicht offiziell unterstützt, sage ich mal, oder haben so einen leicht experimentellen Charakter vielleicht, aber funktionieren häufig. Soweit ich weiß, wurde auch dort angepasst. Insofern würde ich sagen, vermutlich passt das gut erstmal. Ja,
okay. Also zum Beispiel die Theme-Änderungen, die sind auch in den Community-Plugins schon drin. Also da würde man dann jetzt keine großen Überraschungen erwarten.
Okay. Dann die nächste Frage: Ist geplant, OGC-API-Processes zu unterstützen?
Also ich weiß, dass Teile der neuen OGC-API schon implementiert sind, noch nicht alles. Die Processes sind ja, denke ich, der Nachfolger des WPS. Mhm. Und WPS ist auch eine Erweiterung des Geoservers und ich gehe schwer davon aus, dass das früher oder später auch möglich ist. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich weiß, dass da Dinge passieren. Ja. Ich würde mir aber keine echten Sorgen machen, dass das in Zukunft nicht funktionieren wird. Also ich gehe schwer davon aus, dass das in Zukunft alles unterstützt wird.
Denke ich auch. Also das Geoserver-Projekt arbeitet da ja sehr eng mit dem OGC und ist da immer bei den Code-Sprints, die da durchgeführt werden und genau, von daher denke ich auch. Dann ist es möglich, mit dem GeoServer Inspire-Dienste aufzusetzen? Wenn ja, wie ist der aktuelle Stand bei diesem Thema? Es gibt ja ein Plugin dafür, ne?
Genau. Also es gibt das Inspire-Plugin. Ich weiß nicht genau, was jetzt mit Dienste aufsetzen gemeint ist an der Stelle, wie die Frage.
Also Inspire-Dienste haben ja dann zusätzliche Parameter, die dann ausgegeben werden und Sprachunterstützung.
Das ist über das Plugin gewährleistet.
Ja, ja, also wenn es darum geht, dass diese Informationen in der Capabilities oder so stehen, das wird über das Plugin funktionieren.
Mhm, genau. Dann gibt es eine Frage, es gibt ja so ein New Kit on the Block, das ist MapLibre Tile, MLT, wer heute Morgen im Vortrag war. Und da gibt es direkt die Frage, ob ihr wisst, ob es da schon vom GeoServer Bestrebungen gibt, dieses neue Format einzubinden. Als Datenquelle, habt ihr da was mitbekommen?
Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob es Bestrebungen gibt, aber ich vermute ja. Also ich weiß auch, dass andere, sag ich mal, neue Formate, wie zum Beispiel Geoparkett, ist jetzt auch erst in den letzten Monaten ein entsprechendes Community-Plugin entstanden worden. Also ich würde vermuten, dass es Bestrebungen dazu gibt. Ja. Kann es aber gar nicht sicher sein.
Ich weiß es auch nicht sicher. Ich meine möglicherweise kürzlich was in die Richtung gelesen zu haben, aber bin nicht ganz sicher. Da müsste man nur genauer schauen, ja.
So, dann hattet ihr gesagt, dass es nicht so viele Änderungen gibt und da ist jetzt die Frage, keine Änderungen, heißt das auch an der REST-API, dass es immer noch keine automatisch generierte Beschreibung für die API gibt?
Ist
wahrscheinlich so Swagger,
ja,
sowas
ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, gute Frage. Ich weiß, gibt es nicht sogar so eine Swagger-API? Ich glaube, es gibt sowas bereits. Also möglicherweise ist das nicht gut dokumentiert oder nicht explizit, aber ich meine, ich hatte sowas auch mal für den GeoServer schon gesehen.
Also für die neuen Standards, für die neuen API-Standards gibt es das auf jeden Fall. Das habe ich aber für die REST-API.
Für die REST-API.
Mal gucken, müssen wir vielleicht
dann. Es hat sich jedenfalls an der REST-API jetzt erstmal auch nichts Grundlegendes verändert. Die wird weiterhin funktionieren. Ja.
Dann haben wir, genau, dann ging es um die Container, welchen ihr da empfehlen könntet.
Ja, also es gibt, wie so oft, verschiedene Docker-Container, die man so online findet für den GeoServer. Ich selbst bin tatsächlich bei dem offiziellen Docker-Image des GeoServers involviert. Das läuft jetzt seit ein paar Jahren so und immer mit einem neuen GeoServer-Release gibt es da auch automatisch eine neue neuen Container oder neues Image für den GeoServer, wird auch bei der dritten, dreier Version dann der Fall sein. Empfehlen, ja, das hängt natürlich immer von den Anwendungsfällen ab. Es gibt da, ich sag mal, mit der offiziellen Variante kann man wahrscheinlich schon sehr, sehr viel machen und das wird vermutlich immer gut funktionieren. Ich nutze das selber, wir nutzen das selber, insofern würde ich es auch empfehlen. Mhm. Ich weiß, dass es da auch Projekte gibt, die noch komplexer sich dieses Image gebaut haben und wenn man diese Anforderungen möglicherweise benötigt, müsste man da mal hinschauen, ob das vielleicht was wäre auch, aber mit dem offiziellen Image kommt man sehr wahrscheinlich schon sehr, sehr weit und schafft das, was man machen möchte.
Gut, es gibt noch sehr viele Fragen, ich würde jetzt aber gern zum Ende kommen, weil ja schon der nächste Vortrag gleich kommt. Herzlichen Dank nochmal an euch beiden. Wer Fragen hat, kommt gern nochmal bei den beiden am Stand
vorbei. Wir haben auch einen Stand hier draußen, Terrestris, kann jeder gerne vorbeikommen.
Okay, dann nochmal. Thank you.